Wer noch essen mag, kann sicherlich noch essen, aber wir sollten fortschreiten und das nächste Thema behandeln, das charismatische Zungenreden und das biblische Sprachenreden. Das ist auch, denke ich, ein Thema, das sehr viel diskutiert wird, das immer wieder auch zu Kontroversen geführt hat. Da wollen wir uns auch damit beschäftigen. Vorher aber noch mal kurz ein paar Hinweise. Also da ist zum Beispiel dieses Thema wesentlich ausführlicher schriftlich aufgearbeitet mit vielen Bibelstellen und ausführlicher Auslegung der wichtigen Punkte. Das möchte ich euch also empfehlen zur Vertiefung. Nehmt ruhig diese Broschüren mit und arbeitet sie vielleicht auch mal gelegentlich durch. Genauso, das ist sozusagen der erste Vortrag, die charismatische Bewegung, endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung, auch nochmal deutlich ausführlicher, wo man alles schriftlich nachstudieren und nachlesen kann. Also möchte ich euch auch empfehlen, dass ihr das mitnehmt und zur Vertiefung dann auch nochmal durchlest. Das hier ist ein Thema, das wir heute nicht behandeln können, die charismatische Geistestaufe im Licht der Bibel, ist aber auch ganz wichtig, ja. Da geht es darum, braucht man nochmal einen zweiten Segen, eine zweite Geistestaufe nach der Wiedergeburt oder haben wir den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt schon empfangen? Und was mir eben auch sehr wichtig ist, wo ich auch darauf hinweisen würde, tue hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, ein Aufruf zur Reinigung vom geistlichen Gift der Rock- und Popmusik und der Lobpreislieder. Also das ist ja mit einer der stärksten Verführungsinstrumente der charismatischen Bewegung auch hinein in bibeltreue Kreise, diese Lieder, die sich eben leider auch in allen möglichen konservativeren Liederbüchern inzwischen wiederfinden, zum Teil jedenfalls. Und das ist einfach eine Analyse, auch wie die Rock- und Popmusik überhaupt in die christliche Gemeinde kam, über diese unbiblische Bewegung der Jesus People in USA, die eben da eine Vermischung von okkulter Rockmusik und christlicher Botschaft versucht haben. Und da kamen eigentlich auch diese ganzen charismatischen Lieder her, Calvary Chapel, Maranatha Music. Ja. Und diese ganzen Dinge werden hier untersucht und hier wird eben auch versucht, Argumente zu zeigen, warum bibeltreue Gemeinden diese Musik nicht benutzen und diese Lieder nicht singen sollten. Nehmt es euch mit und lest es mal in Ruhe durch. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, Thema Zungenreden. Eine der wichtigsten Gaben, Charismen, die die Charismatiker und Pfingstler sehr, sehr wertschätzen. Eine Gabe, die wir selber auch hatten, als wir in der Pfingstbewegung drin waren. Wir haben auch ganz fleißig in Zungen gesprochen und haben auch geglaubt, was die Pfingstler und Charismatiker darüber lehren. Was sie lehren, ist, dass es zunächst mal ganz wichtig sei, als ein persönliches Gebet zur Selbstauferbauung. Die Charismatiker haben also gelehrt, wenn man in Zungen redet, dann redet man direkt unter der Inspiration des Heiligen Geistes und das ist das absolut 100% erhörliche Gebet, was da gesprochen wird, wenn man in Zungen plappert. Obwohl ja der Zungenredner nichts davon versteht, angeblich selbst des Geistes inspiriert und 100% erhört. Also das dient auch zur Selbstauferbauung, da werden wir nachher doch drauf kommen, dass das von der Bibel her ganz anders gewertet wird. Und dann auf der anderen Seite wird es eben auch bei Bitte und Fürbitte eingesetzt. Ja, es gibt also in vielen charismatischen Gemeinden, obwohl das ausdrücklich in der Bibel untersagt wird, gemeinsame laute Zungengebetszeiten, ja, wo also der ganze Saal in Zungen brüllt, ruft, brabbelt, wie auch immer. Das hört sich genauso an, wie der Apostel Paulus das in 1. Korinther 14 gesagt hat, wenn jemand von außen reinkommt, dann wird er denken, ihr seid von Sinnen. Ja? Genau so ist es, aber das wird ganz viel praktiziert, gerade auch bei den Charismatikern. Dann wird es auch in einer speziellen Weise eingesetzt zur sogenannten geistlichen Kriegsführung. Das ist auch so eine Irrlehre und eine falsche Praxis der Charismatiker, vieler Charismatiker, dass sie sagen, wir sind berufen, dämonische Geister und Finsternismächte anzusprechen, ihnen zu gebieten, sie zu binden, sie in den Abgrund zu schicken, dass man also da, die beten dann so Sachen wie, wir binden den Dämon des Geizes über Wuppertal und vertreiben ihn und setzen den Heiligen Geist frei. Ja, also das sind lauter, das ist Magie, ja, das ist Zauberei. Wenn ein Mensch sagt, ich setze hiermit den Heiligen Geist frei, das ist Lästerung. Ja, aber das ist so diese Art, und in dieser Art von geistlicher Kriegsführung, wo man gegen Dämonen betet, sie wegbeten will, da wird die Zungenrede oder das Zungengebet als besonders angeblich, besonders wirksame Waffe auch eingesetzt. Ja. Und dann ist eben auch das Zungenreden für viele Charismatiker ein Mittel zur prophetischen Offenbarung. Das heißt, dass da eben dann in Verbindung mit einer Auslegungsgabe eben Prophetien geoffenbart werden und irgendwelches Verborgene oder irgendwelche Botschaften gebracht werden. Und das ist also auch eine Funktion der charismatischen Zungenrede. Und es wird im Grunde gesagt, wenn du ein gutes geistliches Leben führen willst, dann bete möglichst viel in Zungen. Wir wurden also echt betrogen, im Prinzip weniger mit dem Verstand zu beten, was ja wirklich erhörliches Gebet ist, und vielmehr in Zungen zu beten, was im Grunde bestenfalls nichtig ist und schlimmstenfalls sogar Lästerungen enthält. Das war knallharte Verführung. Ja, man hat uns gesagt, bete mehr in Zungen als mit deiner normalen Sprache. Ja, und das ist im Grunde eben eine ganz falsche Sache. Die Bibel sagt es eben ganz anders, da werden wir nachher noch drauf kommen, wenn wir 1. Korinther 14 uns anschauen. Aber ganz wichtig, dass wir einfach auch sehen, dieses Zungenreden ist nicht das biblische Sprachenreden. Ja, mal ganz grundsätzlich, wir werden das noch ausführen, die Charismatiker und Pfingstler reden zu 95% ekstatisches Gebrabbel, keine reale Fremdsprache. Die Bibel zeigt aber ganz klar, das biblische Sprachenreden, deswegen unterscheide ich das von Zungenreden jetzt bewusst, das waren ein Reden in realen Fremdsprachen. Ja? Das Vorbild haben wir ja in Apostelgeschichte 2, das kennen wir alle, als diese Jünger durch den Heiligen Geist geleitet gesprochen haben in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Und es war klar, diese Sprachen, die sie da gesprochen haben, das war eine Gabe des Geistes Gottes. Das konnte nicht von ihnen selber kommen, sondern das war eine übernatürliche Befähigung, eine fremde Sprache, zum Beispiel Medisch oder Persisch zu sprechen, obwohl das alles Galiläer waren, die also über Galiläa nicht hinausgekommen waren. Das ist also diese übernatürliche, reale Gabe des Sprachenredens gewesen. Das pfingsterische Zungenreden, wie gesagt, ist überwiegend ein ekstatisches Gelalle, das überhaupt keinen Sprachcharakter hat oft und es nicht eine reale Fremdsprache ist. Deswegen ist es schon da als Fälschung erkennbar. Aber wir werden noch mehr drüber sehen. Die Frage ist, was war denn das biblische Sprachenreden überhaupt? Was hatte es für einen Charakter? Und da kann man natürlich auch die unterschiedlichsten Äußerungen hören. Was mir da eben ganz wichtig ist, dass ich immer wieder betone, die Lehre für die Gemeinde finden wir nicht in der Apostelgeschichte, wo wir Beispiele und geschichtliche Entwicklungen finden, sondern die Lehre für die Gemeinde finden wir in den Briefen, der Apostel und Propheten. Dort haben wir die entfaltete Offenbarung des Herrn für seine Gemeinde in Christus. Und das finden wir eben auch deutlich gesagt, eigentlich in Johannes 16, wo der Herr Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, ihr könnt es aber jetzt noch nicht fassen. Wenn er gekommen ist, nämlich der Geist Gottes, dann wird er euch in alle Wahrheit führen. Und das ist im Grunde ein Hinweis aus meiner Sicht auf die inspirierten Briefe der Apostel und Propheten des Neuen Testaments, wo die Ratschlüsse Gottes über die Gemeinde lehrmäßig entfaltet sind. Die Apostelgeschichte enthält keine Lehre und die Offenbarung enthält eigentlich auch keine Lehre, sondern die Lehre finden wir in den Briefen, die Lehre für die Gemeinde, zum allergrößten Teil jedenfalls. Ja? Also das müssen wir da berücksichtigen, und wenn wir uns eben anschauen, was lehrt eigentlich die Bibel über das Sprachenreden, dann kommen wir ins 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs, und dort gibt es eine ganz interessante Aussage über den Sinn und Zweck des Sprachenredens und die wird oftmals übersehen und nicht beachtet. Da lesen wir nämlich die Verse 21 bis 22 in 1. Korinther 14. Und das ist ein Schlüssel, auch wenn man mit Menschen über das Sprachenreden redet, dass man diese Stelle auch anführt und erklärt. Da lesen wir, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Das ist eigentlich der Schlüssel für das ganze Verständnis des biblischen Sprachenredens. Aber wir müssen das etwas genauer untersuchen und verstehen. Also der Apostel Paulus wendet sich ganz bewusst ans Alte Testament. Im Gesetz steht geschrieben, das steht in den Propheten geschrieben. Aber das Gesetz ist eben da auch eine Bezeichnung für das ganze Alte Testament. In Jesaja 28, Vers 11 und 12, das wird hier angeführt, ich will mit fremden Sprachen, mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Und wenn wir das jetzt nochmal heilsgeschichtlich uns anschauen, was für einen Zusammenhang hat es eigentlich, dann sehen wir, es ging um ein Gericht Gottes an den Juden. Der Herr hat im Grunde gesagt, wenn ihr meine hebräisch geschriebenen Appelle durch meine Knechte, die Propheten, nicht mehr beachtet, wenn ihr sie weiterhin willentlich missachtet, dann werde ich in einer anderen Sprache zu euch reden. Und zwar mit den fremden Sprachen heidnischer Eroberer, die euch wegtreiben werden. Das ist der Sinn von Jesaja 28, ein Gericht. Heidnische Eroberer werden in Jerusalem sich ausbreiten, werden ihre unreinen heidnischen Sprachen, so haben das die Juden ja gesehen, dort sprechen. Und das wird eine Züchtigung Gottes sein für das Volk, das auf die hebräische Botschaft Gottes nicht hören wollte. Also die Sprachen sind heidnische Fremdsprachen, Sprachen von Heidenvölkern, verständliche Sprachen, menschliche Sprachen. Dieses Volk, was ist es zu diesem Volk? Selbe wie in Joel 3, Kontext Israel. Die Juden waren der Gegenstand der Sprachenbotschaft. Die Sprachen waren ein Zeichen für die Juden. Und zwar in erster Linie für die ungläubigen Juden. Und die Sprachen waren auch nie gedacht als eine Gebetssprache, sie waren nicht gedacht zur Erbauung, sondern sie waren gedacht als Zeichen. Das ist ja ein Unterschied. Ein Zeichen richtet sich an die Ungläubigen. Und deswegen ist es auch Unsinn zu sagen, durchs Zungenreden erbaut man sich selbst, weil dadurch, dass ich ein Zeichen ausübe, das für Ungläubige ist, kann ich mich nicht selber erbauen. Und durch unverständliches Sprechen kann ich mich auch nicht erbauen. Das ist Mystik, wenn ich sage, ich plappere ganz viel, was ich gar nicht verstehe und dann nachher fühle ich mich erbaut. Wie soll das gehen? Erbauen tun wir uns, wenn wir Bibel lesen und beten, in verständlicher Sprache. Also das mal als Zusammenhang. Es ist klar, die Sprachen dienen dem Volk Israel. Das Volk Israel ist der Empfänger dieses Zeichens und es ist ein Gerichtszeichen. Und wenn wir das jetzt studieren, jetzt mal auch in der Apostelgeschichte, die ganzen Vorkommen des Sprachenredens, dann können wir, denke ich, eine Deutung gut vertreten, nämlich dass die Sprachen von Gott gedacht waren als ein Zeichen des Gerichts an Israel. Das, was passiert ist, als die Apostel dieses Zeichen das erste Mal gaben, war ja im Grund gewaltig. Das Volk hatte den Messias verworfen und gekreuzigt. Damit waren sie unter dem Zorngericht. Fragen nachher. Damit waren sie unter dem Zorngericht. Und jetzt bietet ihnen Gott noch einmal Buße und das Heil an. Die Predigt von Petrus lautet, ihr habt den Gesalbten des Herrn gekreuzigt, aber wenn ihr jetzt umkehrt, dann wird er euch Vergebung und Buße schenken und wird euch von dieser Schuld befreien. Und begleitend dazu kam das Sprachenreden, das gesagt hat, wenn ihr diese Botschaft in verständlicher Sprache verwerft, dann werde ich zu euch mit den Worten Fremde Eroberer reden so wie damals, als erst die 10 Stämme vertrieben wurden und dann Juda in die babylonische Gefangenschaft vertrieben wurde, jeweils durch heidnische Eroberer. Ja? Das ist aus meiner Sicht die Botschaft des Sprachenredens als ein Zeichen. Ja? Die Juden werden gewarnt, wenn ihr diese Heilsbotschaft, die euch jetzt verkündigt wird, nicht annehmt, dann kommt das Gericht über euch, heidnische Eroberer, A. B. Aber die Heiden werden diese Botschaft annehmen und in ihren Sprachen werden die großen Taten Gottes gepriesen. Ja, das ist ja bei Pfingsten passiert, dass also die großen Taten Gottes auf Persisch und auf Medisch und so weiter gepriesen wurden. Ja, also das ist dieses Zeichen, es war an die Juden gerichtet, es hatte einen heilsgeschichtlichen Inhalt und es hat diesen letzten Appell Gottes an das jüdische Volk zur Umkehr begleitet. Und wir finden dann, wie diese Botschaft Schritt für Schritt von dem Volk und von den Führern verworfen wird. Ja? Es gibt noch weitere Predigten der Apostel, Leute bekehren sich, die Führung verfolgt die Apostel, sagt, ihr dürft nicht im Namen Jesu verkündigen. Und dann kommt der Punkt mit Stephanus. Stephanus ist sozusagen der letzte Bote, der diese Botschaft bringt und er kann seine Botschaft nicht mehr zu Ende führen. Er endet damit, dass er sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen im Herzen, alle Zeit widerstrebt ihr dem Heiligen Geist. Und dann wird er vor Wut gesteinigt. Und was dann passiert, ist eben interessant. Dann erfüllt Gott die Drohung, diese Gerichtsdrohung. Wenn ihr das Heil ablehnt, dann bringe ich es zu den Heiden und die werden es annehmen. Ja, als nächstes nach Stephanus kommen Schritt für Schritt diese Schritte hin zur Evangelisation der Heiden. Erst kommen die Samariter, dann kommt der Kämmerer und dann kommt der Übergang zu den Heiden, zunächst mal durch Cornelius, durch die ersten echten Römer, die sich da bekehren. Ja. Also das Heil geht weg von Israel, es geht zu den Heiden. Und da treten wieder das Zungenreden, das Sprachenreden als Zeichen auf und jeweils sind die Zuhörer Juden. Es ist adressiert an Juden. Ja, genau wie in Apostelgeschichte 2 in dem ersten Fall auch. Ja, also das ist so dieser Rahmen und das ist bei jedem Auftreten des Sprachenredens im Grund so, dass Juden diejenigen waren, die es gehört haben und die dieses Zeichen eben empfangen haben. Und nun gibt es eben dann die Frage natürlich, wenn das so ist, und das ist ja im 1. Korinther 14 deutlich gesagt, warum hat Gott überhaupt zugelassen, dass das auch in den Gemeinden eine begrenzte Rolle spielen durfte? Ja? Also normalerweise war das Sprachenreden etwas, was vor den ungläubigen Juden geschehen sollte, als ein Zeichen. Und wenn der Apostel Paulus in 1. Korinther 14 sagt, ich rede mehr als ihr alle in Sprachen, dann bin ich überzeugt, er hat praktisch zu Juden gesprochen und zwar zu ungläubigen Juden. Er hat es aber in der Gemeinde, hat er grundsätzlich nicht in Sprachen gesprochen, ja, weil das war für ihn unsinnig. Er war ja Lehrer und Apostel und was soll er in unverständlichen Sprachen sprechen? Deswegen sagte er, in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte in der verständlichen Sprache sprechen als 10.000 Worte in der unverständlichen, ja. Aber trotzdem durfte dieses Zeichen im begrenzten Umfang auch in den Gemeinden ausgeübt werden. Und meine Erklärung, das kann man vielleicht auch anders sehen oder auch aber bestreiten, aber die Erklärung, die mir am plausibelsten erscheint, ist, dass einfach diese heilsgeschichtliche Zeichenfunktion ein Stück weit auch für die Juden, die gläubig geworden waren, noch eine Bedeutung hatte. Und wir wissen ja, dass in den frühen Gemeinden immer das Problem war, dass es da gesetzestreue Juden gab, die ein Stück geglaubt haben, die Heiden müssen sich beschneiden lassen, damit sie auch gerettet werden können. Ja, und im Grund könnte ich mir vorstellen, dass das in den Gemeinden die Funktion hatte, dass diese Juden immer wieder daran erinnert werden, die Heiden haben aus der Gnade Gottes auch die Heilsbotschaft bekommen und sie werden genauso aus Gnade gerettet wie die Juden. Da gibt es keinen Unterschied. Ja? Tatsache ist aber, dass eben diese Botschaft, diese heilsgeschichtliche Botschaft des Sprachenredens, ein Ende haben würde. Und wir lesen ja in 1. Korinther 13, dass Sprachen aufhören werden. ja, die biblischen Sprachen. Und das ist ganz logisch, wenn wir den Zusammenhang mal beachten, 70 nach Christus hat sich dieses Gerichtszeichen der Sprachenrede erfüllt. Weil 70 nach Christus wurden die Juden aus ihrem Land vertrieben durch die Römer, ab 70 nach Christus muss man vielleicht sagen, ja, in diesen Kriegen, in denen letztlich auch die Halbautonomie der Juden erst zerbrochen wurde, Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört und niedergebrannt wurde und letztlich ganz Palästina, diese ganze Provinz sozusagen von Juden befreit wurde und sie alle in die Sklaverei gebracht wurden, die noch überlebt haben, ein riesiges Blutbad. Ja? Und damit war dieses Gerichtszeichen erfüllt. Und ich bin überzeugt, in der Eroberung Jerusalems wurden genau dieselben Sprachen auf den Straßen Jerusalems gehört wie zu Pfingsten. Ja, einfach deshalb, weil die Soldaten des römischen Heeres waren zusammengesetzt aus Leuten aus allen Provinzen des Reiches. Ja, das war einfach, dieses Zeichen hat sich erfüllt und damit war es auch nicht mehr notwendig. Ja, und in dieser Ende der Apostelzeit war auch die Frage, können die Heiden auch ohne Beschneidung gerettet werden, auch gelöst. Das war kein Thema mehr für die Gemeinden, die waren sowieso überwiegend Heiden, Christen zu der Zeit. Und von daher hat dieses Zeichen keine Funktion mehr gehabt und ist einfach weggenommen worden. Ja? Das ist aus meiner Sicht die klarste und beste Erklärung für 1. Korinther 14, für das, was die Bibel lehrt. Man könnte es natürlich vielleicht auch ein kleines bisschen anders deuten, aber ich selber denke, dass das die klarste und sinnvollste Deutung ist. Vielleicht noch ein kleiner Überblick oder ein kleiner Gang durch bestimmte Verse von 1. Korinther 14. Da gibt es natürlich noch manche Fragen, die ich jetzt nicht so kurz klären kann, die ich aber in meiner Broschüre ausführlicher behandle. Ja. Am Anfang lesen wir, das wird ja auch oft von den Pfingstern zitiert, von 1. Korinther 14, ab Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt oder übersetzt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Also hier wird, sagt der Apostel Paulus, im Grund korrigierte ein Fehlverhalten. Ja, wir müssen uns das so vorstellen, denke ich, dass bei den Korinthern aufgrund dieser Fleischlichkeit sie geprahlt haben mit ihren Gaben. Und die Sprachenrede war wohl besonders geeignet zu prahlen. Und dann ist da einer aufgestanden in der Versammlung und hat da 5 Minuten was auf Altchinesisch gesagt. Und dann ist der nächste aufgestanden und hat 7 Minuten was auf Persisch gesagt. Und der dritte ist aufgestanden und hat 10 Minuten was auf, was weiß ich, Altslawisch gesagt. Ja? Und die Gemeinde hat nichts verstanden. Ja? Die waren dann insgesamt so eine halbe Stunde unterwegs und zwar überhaupt noch kein erbauliches Wort gesprochen worden. Ja? Und da greift der Apostel Paulus ein und sagt im 14. Kapitel, Leute, ihr müsst euch mal überlegen, wozu ist denn diese Gabe da? Die ist eigentlich ein Zeichen für die ungläubigen Juden. Wenn ihr sie in der Gemeinde überhaupt annehmen wollt, praktizieren wollt, dann bitteschön nur 2 oder 3 und nur mit Übersetzung. Ja? Wenn ihr nämlich da die ganze Zeit unübersetzt in Sprachen redet, dann klaut ihr den Leuten die wertvolle Zeit und niemand wird erbaut. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, ja. Und in dem Zusammenhang, wenn da die Pfingster sagen, ja, es heißt doch aber, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Wenn ihr den Gesamtzusammenhang seht, dann ist es ein Tadel vom Apostel Paulus. So verstehe ich das, ja. Der Apostel sagt, schau her, wenn du da vorne in einer Fremdsprache redest, die niemand versteht, dann erbaust du bloß dich selber, aber du solltest eigentlich die Gemeinde erbauen, wenn du in der Gemeinde bist, ja. Da geht es nicht um dich selber. Und in dem Sinn ist es also so ein ironischer Tadel und nicht etwa eine Wertschätzung dieses Sprachenredens. Und der Beweis dafür, den sehe ich eben darin, dass in Vers 22 der Apostel sagt, das Sprachenreden ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Das ist überhaupt nicht für die Gläubigen. Dann kann es uns auch nicht erbauen. Ja? Also das einfach mal zu diesem Zusammenhang. Der Sprachenredner hat selber nicht verstanden, was er gesprochen hat. Er konnte die Sprache ja nicht wirklich verstehen und selber, sondern er hat es einfach ausgesprochen, wie der Geist es ihm gab. Und es war eine reale Sprache. Wenn jetzt ein Chinese da gewesen wäre, hätte er es verstanden. Ja? Aber wenn kein Übersetzer da ist, dann konnte die Gemeinde nicht erbaut werden und er selber wusste auch nicht, was er redet. So verstehe ich das. Und deswegen sagt auch die Bibel, ja, nur Gott versteht es, aber du redest Geheimnisse und jeder andere blickt auch nicht durch, was das soll. Und deswegen lass es lieber bleiben, wenn du keinen Übersetzer hast, weissage lieber. Ja? Das heißt, in diesem allgemeinen Fall ein Reden zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trost. Das möchte ich vielleicht in Klammern sagen. Aus meiner Sicht gibt es zwei Formen von Weissagung oder Prophetie. Die eine war eine allgemeine Form, das ist die, die wir hier finden, rein zur Erbauung, nicht inspiriert, musste geprüft werden nach 1. Thessalonicher 5. Die zweite war prophetische Offenbarung, das hatten nur Propheten, das durften zum Beispiel keine Frauen machen, ja, das hatten nur wenige und diese prophetischen Offenbarungen, die waren entweder dämonisch oder göttlich und wenn sie göttlich waren, musste man nichts mehr prüfen, ja, die waren dann irrtumslos und inspiriert. Da musste man nur entscheiden, ist es von Gott oder ist es vom Widersacher. Ja? Also das bloß so in Klammern mit dem Weissagen ist hier das allgemeine Weissagen gemeint, das jeder Gläubige tun konnte und sollte und das auch Schwestern tun konnten an ihrem Platz. 1. Korinther 11 sagt es ja, ne? Nicht in der Gemeindeversammlung. Ja, also das ist die eine Sache und dann sagt er eben dann später, Vers 14, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Also das ist aus meiner Sicht ein großer Irrtum, als sei das Sprachenreden eine Gebetstechnik gewesen. Das stimmt einfach nicht. Und zwar aus mehrfachen Gründen. Erstmal ist es logisch völlig unsinnig. Schaut mal, Gebet, Gott hat doch unser Gebet nicht nötig. Er weiß doch schon vorher, was wir brauchen und könnte uns erhören, bevor wir überhaupt gebetet haben, sagt ja die Bibel auch, ne? Das Gebet ist um unsertwillen nötig. Wir werden erbaut, wenn wir Bitten an Gott richten und dann nachher erleben, dass er diese Bitten auch erfüllt. Aber dafür müssen wir verstehen, was wir beten. Ja? Wenn wir gar nicht verstehen, was wir beten, dann ist es ein leeres, sinnloses Geplapper. Deswegen der Apostel Paulus wehrt sich gerade gegen ein Beten in Sprachen. Er sagt, wenn du betest, dann soll dein Geist und dein Verstand beides beteiligt sein, sonst hast du keine Erbauung und die anderen auch nicht. Und deswegen plädiert er für ein Beten in verständlicher Sprache hier und überhaupt nicht, sagt er, dass einerseits können wir im Geist beten und das ist auch gut. Er tadelt ja und sagt, wenn du nur im Geist betest, das heißt in Sprachen beten würdest, dann würde dein Verstand fruchtleer sein. Und da entlarven sich die Pfingstler wieder mit ihrer Mystik. Ja, die sagen, wunderbar, der Verstand ist fruchtleer. Ja, so soll es sein. Wir wollen ja den Verstand gar nicht. Ja. Aber das ist nicht biblisch. Ja. Unser erleuchteter Verstand ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens und wir brauchen den Verstand. Ja. Wir sollen ja verständig sein, was die Dinge Gottes betrifft und nicht unverständig. Und deswegen ist es völlig falsch zu sagen, toll, das Sprachenreden schaltet den Verstand aus, deswegen erbaut es auch so gut. Ja. Das ist typisch pfingstlerische Mystik. Ja, das ist keine biblische Argumentation, sondern er sagt, Leute, wenn ihr betet, dann betet in der verständlichen Sprache, dann können die anderen auch Amen sagen. Ne? Ganz einfach. Ja? Und dann kommt eben auch diese Stelle, wozu überhaupt die Sprachen sind. Die sind also ein Zeichen, die sind keine mystische Gebetssprache und auch keine Technik zur Erbauung, sondern sie dienen als Zeichen eigentlich für die Ungläubigen. Und deswegen, die Leute sollten ruhig in Sprachen reden, aber nicht in der Gemeinde, sondern vor den Ungläubigen, Juden, damit die ein Wunderzeichen haben für das Wirken Gottes. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Also das ist nicht zur Ehre Gottes, aber diese Praxis findest du in sehr, sehr vielen pfingstlerischen, charismatischen Gemeinden, ja? Dass alle durcheinander in Sprachen reden. Obwohl es ganz deutlich heißt, wenn, dann höchstens zwei, höchstens drei, der Reihe nach und einer soll es übersetzen. Ja? Es wird alles in den allermeisten Gemeinden und Kreisen durchbrochen. Also das einfach mal so als kurzer Hinweis, das ist natürlich jetzt keine ausführliche Begründung oder Auslegung, aber dass wir verstehen, das biblische Sprachenreden war eine Zeichengabe. Diese Zeichengabe war in erster Linie für Israel, für die ungläubigen Juden. Sie hat den ungläubigen Juden gezeigt, wenn ihr diese letzte Heilsbotschaft nicht annehmt, dann werde ich euch durch ungläubige, heidnische, fremde Völker vertreiben, wie damals eben zu der Zeit, wo die 10 Stämme nach Assyrien vertrieben wurden und dann Juda nach Babylon. Ja, und das hat sich erfüllt. Und spätestens seit dann ist das biblische Sprachenreden nutzlos geworden, beiseite gelegt, hat aufgehört. Es gibt es heute nicht mehr. Ja? Was es aber gibt, ist die endzeitliche Fälschung. Ja? Ein mystisches Zungenreden, was für die Christen gedacht ist und nicht für die Ungläubigen, was ein Verführungszeichen für Christen ist. Für die Pfingstler ist das Zungenreden das Zeichen, dass jemand den Heiligen Geist hat. Ja? Also wer nicht in Zungen reden kann, ist für viele Pfingstler und Charismatiker kein echter Christ und hat den Geist Gottes nicht. Deswegen werden manche da auch ganz depressiv und kriegen Nöte, wenn sie nicht in Zungen reden können. Ja? Manche kriegen die Gabe einfach nicht. Und das ist Bewahrung von Gott. Ja? Aber die fühlen sich dann minderwertig und denken, sie sind gar nicht wiedergeboren, sie haben den Geist nicht, weil sie können nicht Zungen reden. Und andere führen vielleicht ein ganz fragwürdiges Leben, aber sie können in Zungen reden und deswegen sagen sie, ja, das ist meine Heilsgewissheit. Ich rede in Zungen, also habe ich den Heiligen Geist. Ja? Und das ist eine schlimme Selbsttäuschung. Ja? Das ist also eine endzeitliche Fälschung und das sieht man eben hauptsächlich daran, dass es ekstatisches Gebrabbel ist und keine reale Fremdsprache wie in der Bibel. Ja? Das ist nicht das Gleiche. Ja? Sieht nur ähnlich aus wie das Original, ist aber an entscheidender Stelle gefälscht wie ein falscher 50er. Ja? Und das müssen wir sehen, wir müssen diese Unterschiede sehen und biblisch beurteilen und dann einfach auch ganz klar sagen, diese Gabe ist eine gefälschte Gabe. Sie zeigt an, dass jemand unter dem Einfluss des charismatischen Verführungsgeistes ist. Das tut es tatsächlich. Ja? Obwohl es eben auch seelisches Zungenreden gibt. Dass Leute unter dem Druck, ich muss Zungenreden, einfach plappern, irgendwas nachreden und gar nicht wirklich dieses von einem falschen Geist gewirkte Sprachenreden kennen. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass der Geist einem bestimmte Silben und Worte eingibt und man sie dann ausspricht als Pfingstler im Gehorsam, in dem Glauben, das sei echt. Und ich selber kann nur sagen, ich hatte immer wieder eine innere Warnung, du redest Lästerungen. Und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht, der Teufel will mich vom Zungenreden abhalten und habe dem widerstanden, diesen Gedanken, ja. Aber heute würde ich das ganz anders sehen. Ja? Ich denke, das ist tatsächlich möglich, dass solche Leute Lästerungen reden. Und es gibt auch vereinzelte Fälle, dass Leute mal wirklich in der Fremdsprache geredet haben, wo auch Leute da waren, Christen in der Versammlung, die die Fremdsprache verstanden haben und dass da wirklich Gotteslästerungen ausgesprochen wurden durch den Zungenredner. Ja? Ja, also von daher gesehen, das ist eine Fälschung, da müssen wir aufpassen. Und wir dürfen uns nicht durch diese falsche mystische Frömmigkeit verleiten lassen, die mit dem Zungenreden verbunden ist. Ja, wir haben das Wort Gottes, das erbaut uns, das gibt uns Klarheit. Ja, wir haben heute nicht mehr die Zeit, wo Gott öffentliche Wunderzeichen tut. tut und Wunderzeichen irgendwo der Ausweis von göttlicher Vollmacht wären, sondern göttliche Vollmacht entsteht dort, wo ein Mensch sich dem Herrn Jesus ganz unterstellt und übergibt und wo er vom Wort Gottes geleitet wird und vom Geist Gottes zu einer biblischen Christusnachfolge geführt wird. Das ist das Zeichen für Vollmacht, nicht, dass jemand in Zungen brabbeln kann. Ja, so viel zu diesem Thema. Vielleicht können wir noch mal zum Abschluss beten und ich wäre also gern bereit, dann auch noch Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen, also von mir aus gerne auch jetzt gemeinschaftlich noch, falls Fragen da sind, seid ihr herzlich eingeladen, sie zu stellen. Ja.